Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Lebe Mutig Live Podcasts. Das ist der Podcast, der mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die eine oder andere mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb in ihrer Nische, in ihrem Bereich mit ihrer Expertise besonders und herausragend erfolgreich sind. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Wir haben uns vor vielen, vielen, vielen Jahren, ich glaube, es war seinerzeit 2017, also vor 4 Jahren, kennengelernt auf einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar, bei dem wir beide an unsere Grenzen gegangen sind. Ich noch ein bisschen mehr als er.
Ja.
Und ich habe ihn damals schon sehr schätzen gelernt. Und wir haben uns so nebeneinander begleitet auf dem Weg in die Persönlichkeitsentwicklungsbranche. Ich habe Seminare gestartet, er hat seine Seminare gestartet. Er ist ein sehr, sehr erfolgreicher ein sehr erfolgreicher Hypnose-Coach und Hypnose-Trainer, dass das so schwierig ist auszusprechen. Er ist lizenzierter NLP-Master oder Trainer und Master-Coach und da gibt es so viele Bezeichnungen. Er ist auf jeden Fall verdammt gut in dem, was er macht und gibt eigene Seminare, gibt große Ausbildungen gemeinsam mit unter anderem Alexander Hartmann. Und ist in der Branche mittlerweile ja ein extrem gefragter Mann. Ganz nebenbei könnte er auch Zahnpasta-Model sein und sieht nicht nur gut aus, sondern ist extrem kompetent.
Sehe schon, ich muss doch dazu übergehen, ausformulierte Anmoderationen rauszuschicken.
Die hast du mir ja geschickt, aber ich lese die eh nie vor, sondern mache das immer so, wie ich Lust habe. Was ich bei ihm spannend finde, ist, er hat als Kind die Diagnose ADHS bekommen. Er hat dazu die Diagnose Legasthenie bekommen und hat alle seine Lehrer und Ärzte, die das diagnostiziert haben, Lügen gestraft. Hat aber trotzdem kein Abitur bekommen, weil man ihn hat durchfallen lassen, weil er zu sehr Rebell war und sich einfach nicht ins System hat pressen lassen. Ich bin mir sicher, er wird uns gleich die Details dazu erzählen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf meinen heutigen Gast, Christian Göbel. Schön, dass du da bist.
Danke dir für diese wunderbare Anmoderation, lieber Kerem. Ich freue mich, hier zu sein und freue mich auf ein tolles Interview.
Großartig, mein Lieber. Ich freue mich sehr. Fangen wir doch direkt mal in der Kindheit an. Erzähl mal, wie kam es zu diesen beiden Diagnosen, ADHS und Legasthenie?
Ja, wie es dazu kam, weiß ich nicht, weil ich mich tatsächlich nie mit dem Diagnosestellen dieser beiden Konstrukte irgendwie beschäftigt habe. Ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass ich einen Hang zu, ich gehöre zu den Schlechteren oder gehörte zu den Schlechteren in Sachen Rechtschreibung. Und ich gehörte zu den eher nicht so ruhigen in der Grundschule. Mhm. So, diese beiden Faktoren kann man auf jeden Fall sagen. Dadurch gab es dann auch natürlich diverse Persönlichkeitstests und Intelligenztests und weiß der Teufel was nicht allem. Also zwischen Hauptschul- und Sonderschulempfehlungen und irgendwie trotzdem mich aufs Gymnasium gehen lassen, um dann wieder vom Gymnasium runterzugehen, mit 3,5 in Deutsch, Englisch und Französisch und trotzdem noch einen Schnitt von, weiß ich nicht, 3,0 oder so. Ist alles dabei gewesen, was so diese Schul- und Jugendlaufbahn angeht. Also recht wild durcheinander eigentlich. Und ich bin froh, dass am Ende trotzdem noch was aus mir geworden ist.
Hat dich das zu Schulzeiten sehr belastet? Also hat das was mit dir selbst gemacht, mit deinem Ego, mit deiner Persönlichkeit? Hast du dich irgendwie schlechter gefühlt deshalb oder war es dir als Kind eigentlich egal, was da im Hintergrund lief?
Ich glaube, es gilt zu unterscheiden zwischen dem, was ich als Kind bewusst miteinander verknüpft habe. Weil dann ist die Antwort nein. Ich habe nicht gedacht, dass ich habe ADHS und Legasthenie, das heißt, ich bin doof und deshalb bin ich nichts wert. Also diese ganz klare Verknüpfung miteinander, die gab es nicht. Mhm. Aber an diesen Sachen hängt ja ganz, ganz viel dran. an diesen Sachen hängt, dass du glaubst, bestimmte Dinge grundsätzlich nicht zu können. An diesen Dingen hängt, dass du von Nachhilfeunterricht zu Ergotherapie, zu Legasthenieunterricht oder Legasthenie-Nachhilfe oder wie das Ding hieß, also wirklich einfach ja auch viel extra Programm hatte teilweise. Und das hat mich unheimlich genervt. Es gibt sicherlich da auch vieles dabei, was wirklich mir auch geholfen hat. Weil es ist ja nicht so, dass diese Diagnosen auch einfach aus Gutdünken im Würfel gestellt werden. Ja, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Es gibt ja schon Aspekte, nach denen man urteilt sozusagen, wer bekommt so eine Diagnose und wer bekommt so eine Diagnose nicht. Die große Frage ist, wie gehen wir mit solchen Diagnosen um und wie schnell oder vorschnell stellen wir diese Diagnosen? Und ich glaube, dass, wenn man sich heute so anschaut, wer diese Diagnosen so alles bekommt. Und ich habe Gott sei Dank basierend auf dieser Diagnose hinterher keine Medikamente bekommen. Da hat sich meine Mom schon immer sehr gegen gewehrt. Und da bin ich sehr, 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 sehr dankbar für. Dann hängt vieles, glaube ich, auch einfach nur mit nicht ausgelastet sein, mit nicht die richtige Form von Aufmerksamkeit bekommen, mit dem Schulsystem, wie es einfach ist, mit immer hinsetzen, Fresse halten, wenig Gelegenheit, sich wirklich mal auszupowern und solchen Sachen viel zusammen. Und ja, dieser Stempel macht aber am Ende halt trotzdem was mit dir und sorgt auch dafür, dass Lehrer in dem Moment, wo die mitkriegen, dass du ADHS und Legasthenie hast, definitiv ein anderes Bild auf dich haben. Da gibt es ja auch aus ganz anderen Bereichen gibt es ja verschiedene Studien, die zum Beispiel belegen, dass alleine die Notenliste aus dem Vorjahr einen signifikanten Einfluss auf die Noten also der Schüler in dem nächsten Jahr haben. Oder dass der Name einen signifikanten Einfluss auf die Benotung der Menschen hat. Beim Namen ist es meistens, hat es einen ausländischen Hintergrund oder nicht? Oder wird es dem
Ja.
ausländischen Hintergrund zugeordnet?
Oder du heißt
Und
Kevin.
oder du heißt Kevin oder
An alle
Jacqueline.
Kevins, es tut mir
Sorry.
leid, aber es gibt Studien, die das gerade beim Namen Kevin belegen.
Ja, dem ist wirklich so. Und
Ja.
das ist, glaube ich, das große Problem, was wir an der Stelle machen. Wir verteilen einen Stempel.
Ja.
Und dieser Stempel wird langsam aber sicher zur Identität. Und das ist, glaube ich, das große Problem an der ganzen Geschichte. Ja, es wird eine Identität und dann arbeiten wir unterbewusst darauf hin, diese Identität zu erfüllen.
Das ist das
Und wir bekommen
Entscheidende.
das Gefühl, wir sind falsch.
Ja.
Ich habe eine ganz eigene Theorie, wie Legasthenie beispielsweise entsteht oder wie, sagen wir mal, das, was gerne schnell als Legasthenie definiert wird, entsteht. Ich glaube, dafür reicht es, dass du an den 5 Tagen Schule, wo du dich das erste Mal mit Lesen beschäftigst, da hab mal schlecht geschlafen, hab Streit zu Hause und gerade irgendwie das Falsche gefrühstückt. Mit anderen Worten, verpass mal die ersten 3, 4, 5 Tage Lesen in der Schule. Und das potenziert sich dann, weil 5 Tage nicht richtig oder vielleicht auch krank und gar nicht anwesend. 5 Tage Rückstand aufholen, das machst du nicht mal eben so, weil nach den 5 Tagen kommt ja sofort der Effekt von, du stehst noch bei 0 und die anderen bei 5. Und das schiebt sich nicht so hoch, dass du irgendwann bei 100 stehst und die anderen bei 105, sondern dadurch, dass du dich am Anfang bei 0 und die anderen bei 5 siehst, ist die Entwicklung auch eher im Schritt 1 zu 5. Ja, du
Ja.
machst einen Tag, die sind inzwischen bei 10 Tagen gefühlt. Und weil dann kommt plötzlich Auslachen dazu, dann kommt ein, du fühlst dich so schlecht im Lesen dazu, das sorgt dafür, dass du weniger Lust hast zum Lesen, als wenn du glaubst, du könntest gut lesen.
Und
Und
dann
das alleine verändert schon
kommt ja
was.
genau, dann kommt ja genau dieser Effekt, der du eben sagtest. Also die Wissenschaft nennt das ja den Golem-Effekt, dass eine negative Erwartungshaltung entsprechend auch erfüllt wird. Da gibt es auch Studien zu. Das Gegenteil ist der Pygmalion-Effekt. Das heißt, man hat das in der Schule getestet bei Schülern und hat den Lehrern vorher gesagt, die Schüler hätten vorher einen Intelligenztest gemacht. Und hat eine Prognose abgegeben, wer sind die Besten, wer sind die Schlechtesten. Das war frei erfunden. Die Schüler wussten davon nichts und am Ende waren das die Besten, die man den Lehrern vorher als die intelligentesten verkauft hat, weil sie die bevorzugt behandelt haben und weil sie denen von Anfang an die Erwartungshaltung mitgegeben haben, dass sie mehr können und mehr erreichen. Und genauso gibt es diesen Test auch andersrum. Also mir persönlich ist einer bekannt und der ist sehr pervers und dann wurden Tests in die Richtung auch verboten, weil das war in Russland. Und man hat Schülern, die einwandfrei gesprochen haben, immer eingeredet, sie hätten einen Sprachfehler und hat es denen versucht wegzutrainieren. Und mit dieser negativen Erwartungshaltung haben diese Schüler, die vorher keinen Sprachfehler hatten, teilweise ihr Leben lang eine Sprachbehinderung entwickelt, weil man es ihnen eingeredet hat und weil die negative Erwartungshaltung da war. Und genauso kann man es eben auch nur auf genau das beschreiben, was du eben sagst. Und wenn der Lehrer dann schon mit dieser negativen Erwartungshaltung an dich rangeht und dann kommt vielleicht noch so eine Diagnose mit dazu, was ja diesen Golem-Effekt nochmal verstärkt, dann hast du eben diese krasse Negativspirale. Wenn du dann noch Kevin heißt, dann ist richtig scheiße. Aber das war ja bei dir nicht mal der Fall. Wie ging das Ganze aus? Ich meine, wir sind, du hast es ja eben schon gesagt, es wird dann zur Identität und damit sind wir ja schon an dem, wo NLP auch ansetzt, was ja unser heutiges Thema ist, NLP, neurolinguistisches Programmieren. Und bevor wir da näher drauf eingehen, vielleicht noch, um die Geschichte zu Ende zu erzählen, wie ging das Ganze für dich aus? Ich habe es in der Anmoderation gesagt. Beim Abi bist du dann am Ende durchgefallen. Was ist bis dahin passiert? Wie kam es so weit, Christian?
Ja, ich habe schon eigentlich, also ne, knapp vorbei irgendwie an Sonderschule. Dann gab es in Niedersachsen damals noch die Orientierungsstufe, fünfte, sechste Klasse. Da gab es dann irgendwie eine mittelmäßige Realschulempfehlung. Ich habe es besser gewusst, bin aufs Gymnasium gegangen. Dann habe ich es nicht mehr besser gewusst und bin in der achten Klasse wieder auf der Realschule gewesen. Und habe dann tatsächlich das erste Mal, so neunte, zehnte Klasse, das erste Mal selber Motivation aufgebaut, weil ich einfach da begriffen habe, dass das, was jetzt gerade passiert, für mich irgendwie weichenstellend ist, um einfach alle Optionen im Leben zu haben. Ne? Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, was ich machen will, aber ich wusste, ich will mir die Optionen offen halten und ich werde garantiert keinen Bock haben auf Abendschule. Also habe ich in der 10. Klasse richtig Gas gegeben, habe einen recht ordentlichen Realschulabschluss hingelegt und bin danach dann, habe sozusagen einen zweiten Anlauf am Gymnasium genommen und habe da dann aber wiederum festgestellt, dieses ganze theoretische Bulimie-Lernen von wirklich Sachen, die du selbst ohne Internet in meiner Welt nicht lernen musst und in Zeiten vom Internet erst recht nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Und das habe ich irgendwie sehr schnell dann auch mit Uni assoziiert und habe deswegen dann auch, ja, irgendwie so ein bisschen den Drive recht schnell wieder verloren, mich ähnlich hart zu foltern sozusagen, um tatsächlich Gymnasium noch erfolgreich abzuschließen. Ich habe es dann trotzdem irgendwie versucht. Aber am Ende hat mir ein Punkt in der mündlichen Prüfung in Englisch gefehlt, ein Punkt mehr und ich hatte ein Abi, jetzt ist es das Fachabi geworden, macht auch nichts.
Am Ende interessiert es, glaube ich, keinen. Also schon gar nicht bei dem, was du heute tust. Und damit lass uns doch den Bogen dahin finden. Wie hast du dann für dich in den darauffolgenden, ich sag jetzt mal, 10 bis 15 Jahren, ne, zum NLP gefunden? Wie lange ist dein nicht bestandenes Abitur heute her?
Mein nicht bestandenes Abitur war 2009, also sind es bald 12 Jahre.
Okay, da war ich aber 10 bis 15 Jahren gar nicht so falsch.
Genau.
Wie kamst du zum NLP? Wie hat sich diese Tour für dich geöffnet?
Ja, ich habe erstmal bin ich einer anderen großen Leidenschaft nachgegangen, weil von der großen Leidenschaft NLP und Persönlichkeitsentwicklung kannte ich damals noch nichts. Und diese andere Leidenschaft ist schon immer IT gewesen und bin da mehr zufällig in ein sehr, sehr tolles Unternehmen geraten, wo ich dann wirklich auch 10 Jahre lang gearbeitet habe und das immer sehr, sehr gerne und sehr viel gefördert und habe da wirklich einfach Tolles erlebt und habe in diesem Unternehmen so ziemlich jeden Posten mal bekleidet, den das Unternehmen hatte, außer Geschäftsführung und Controlling, glaube ich. Und bin unter anderem habe mich halt weiterentwickeln wollen und bin auf einem Vertriebsseminar gewesen, weil ich eben gerne mal in diese Vertriebsschiene reinschnuppern wollte und habe auf dem Wege und habe dann auf dem Wege letzten Endes auch NLP kennengelernt, weil es so ein Schnupper-Event war, was einfach kombiniert war von Vertriebspraktik sozusagen und NLP, sprich dem, was an Mindset und an Glaubenssätzen und aber auch so Sachen wie hypnotische Sprachmuster und sowas alles enthalten hat. Und bin damals völlig angefixt gewesen von dem, was da möglich ist, von den Veränderungen und war vor allem neugierig. Also ich hatte gar keinen richtigen Plan, was ich damit mache, aber ich war unfassbar neugierig und habe gesagt, fuck it, ich buch's einfach. Und bin dann letzten Endes bei Marc Galal in der Ausbildung gewesen, habe da sehr, sehr viel gemacht, bin auch lange Jahre bei Marc wirklich gewesen. Und ja, habe da NLP kennen und lieben gelernt.
Was hat dich so fasziniert? Also ich weiß ja jetzt ein bisschen mehr über NLP als vielleicht der ein oder andere Zuhörer. Ich versuche jetzt mal die Fragen so zu stellen, sonst hätte ich selber keine Ahnung, damit wir wirklich jemanden, der NLP immer gehört hat und dieses mystische neurolinguistische Programmieren, aber überhaupt nicht weiß, was es damit auf sich hat, ist für den so ein bisschen abholen können und vielleicht auch dafür begeistern können, was er damit für sich und vielleicht auch für andere damit so Gutes tun können. Also was hat dich so fasziniert am NLP?
Für mich ist NLP in einem Satz die Bedienungsanleitung fürs Gehirn. NLP beschreibt auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen, wie unser Gehirn, wie unsere Denkmuster, unsere Emotionen, unsere Erinnerungen, unser Wiedererleben von Erinnerungen funktioniert auf der einen Seite und wie wir das wiederum beeinflussen können. Und darüber bekommen wir eben Zugriff auf all das, was uns im Zweifelsfall behindert, auf dieses Auslösen sozusagen oder Ablösen von dem Stempel, den ich mir selber zusammen mit den Menschen in meinem Umfeld auf die Stirn gepackt habe, in Form von Legasthenie zum Beispiel oder in Form von ADHS oder einen anderen Stempel, den mir meine Eltern damals sehr unwissentlich aufgedrückt haben, ist: Christian, du bist nicht musikalisch. Ich habe mal ein Instrument, also ich habe mir ein cooles Instrument gewünscht und habe am Ende ein blechernes Xylophon bekommen.
Was war das coole Instrument?
Cool wäre für mich sowas wie Gitarre, Schlagzeug,
Ach so,
Klavier
du hast gesagt, ich hätte
gewesen.
gerne ein cooles Instrument und
Genau.
dann kam das.
Und dann kam ein blechernes Xylophon.
Das ist auch cool. Das ist eine Frage des Blickwinkels halt wieder. Ja.
Ich bin der Meinung, das klingt in den allermeisten Fällen selbst dann bescheiden, wenn man spielen kann und ich konnte es nicht spielen und so haben es meine Eltern nach 3 Tagen wieder weggenommen und haben gesagt, Christian, das mit der Musik lass mal lieber sein.
Ist auch schon, nach 3 Tagen ist halt auch schon eine harte
Ich kann es
Ansage.
verstehen,
Das
weil
ist so,
es war,
das ist
glaube ich,
so,
wirklich nicht zu ertragen. War das falsche Instrument, aber egal.
Aber es ist dann wirklich so, wie wenn du dich morgens beim Frühstück hinsetzt und sagst, so, heute verpassen wir unserem Sohn mal einen limitierenden Glaubenssatz fürs Leben und nehmen ihm nach 3 Tagen das Xylophon wieder weg. Das ist jetzt schon, ne? Also, ne? Herzliche Grüße an deine Eltern. Ich hoffe, sie nehmen das nicht persönlich. Aber
Nein, überhaupt nicht.
ne?
Und
Das machen ja auch viele, ne? Die meisten limitierenden Glaubenssätze, die verpassen uns unsere Eltern nicht mit Absicht. Wenn man da nicht bewusst ist, sich dessen, was man da tut. Sie meinten es mit Sicherheit gut.
definitiv. Ich glaube, in dem Fall vor allem für sich. Aber gut, da wollen wir, wie gesagt, das ist längst geklärt und ich habe das große, große Glück gehabt und dafür bin ich unfassbar dankbar, dass ich meine NLP-Ausbildung und auch viele andere Seminare mit meistens sogar beiden meiner Eltern habe teilen können. Manchmal auf denselben Veranstaltungen, manchmal irgendwie nacheinander, manchmal war ich zuerst auf einem Seminar, manchmal sie. Ich glaube, da, wo wir uns kennengelernt haben, war mein Dad zum Beispiel mit. Insofern, ja, sind es längst Geschichten, über die wir lachen.
Hast du dich mittlerweile revanchiert und ihm zu Weihnachten ein blechernes Xylophon geschenkt?
Ich will die Geschichte nicht so ausweiten, aber tatsächlich ist dieses blecherne Xylophon aus der Kindheit meiner Mom schon gewesen. Und für sie war
Okay.
das tatsächlich ein heiß geliebtes Instrument. Und ja, ADHS ist ja meistens auch eher so ein bisschen rüpelhaft und so. Und von daher war das für meine Mom schon eine große Herausforderung, mir das Ding überhaupt zu geben, in der Angst, ich würde es kaputt machen. Und dann weiß ich es nicht zu schätzen, weil ich es kacke finde, dass es ein Xylophon ist. Plus, wenn ich wild drauf rumhaue, klimpert es auch noch bescheiden.
Aber
Und
jetzt ergibt die ganze Geschichte auf einmal einen ganz anderen Sinn, wenn wir von der Seite nochmal dahinter gucken, auch welche Emotionen und Glaubenssätze bei deiner Mutter vielleicht damit verbunden waren. Und so ist es ja ganz, ganz oft bei Dingen der Interaktion Kinder, Eltern, dass da natürlich da auch die Themen der Eltern und Erfahrungswerte und die Brille, durch die wir einfach gucken, durch die wir die Realität wahrnehmen, da ganz entscheidend ist. Und es ist ja auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt beim NLP. Wie hat dann jetzt dir persönlich mit deiner Geschichte, und ich glaube, also ich find's mega, dass du das so offen teilst, weil das mit Sicherheit was ist, wo sich sehr, sehr viele abgeholt fühlen. Ne? Also ADHS ist ja sowieso die Volksdiagnose überhaupt geworden, irgendwie bei verhaltensauffälligen
für
Kindern.
unbequeme Kinder, genau.
Richtig. Und Legasthenie ist ja auch nicht so selten, aber generell, es muss ja nicht die gleiche Diagnose sein. Aber dass man in irgendeiner Form in eine Schublade gesteckt wurde, die einem nicht gut getan hat und die einen limitiert hat. Wie hast du NLP für dich dann auch nutzen können, um diese Vergangenheit für dich neu einzuordnen?
Also tatsächlich sind es vor allem halt eben viele, viele Coachings gewesen, in denen du halt auf ja, Schlüsselelemente im Prinzip wieder zurückschaust, wo du zum Beispiel mit einer Timeline-Therapie halt eben in die Vergangenheit schaust und einen ganz anderen Blick auf das, was da passiert, wahrnimmst. Ja? Weil ich habe ja damals, als sie mir das weggenommen, habe ich ja nicht gedacht, okay, war halt das falsche Instrument. Und Mama und Papa sind gerade ein bisschen genervt, das hat nichts mit meinem Musizieren zu tun, das haben die gerade falsch eingeschätzt. Sondern damals war das Einzige, was ich mir gemerkt habe, du Christian, das mit der Musik, lass mal lieber sein. Und wenn ich aber dann in diesem Prozess drauf zurückgeschaut habe, habe ich halt plötzlich gemerkt, was alles dran hing. Ja, dass ich dieses Instrument überhaupt bekommen habe. Wie dass meine Eltern beide an sich sehr musikalisch sind. Meine Mom hat früher ziemlich viele Instrumente gespielt, unter anderem Orgel und Klavier und Flöte und all solche Sachen. Und dadurch merkst du dann halt plötzlich, dass deine Wahrnehmung eigentlich eine andere, also dass diese Erinnerung einfach nicht dienlich ist. Und in dem Moment, wo du einen anderen Blick drauf hast, veränderst du das, was deine Vergangenheit letzten Endes ist. Und wenn du deine Vergangenheit änderst, und ja, ich sage ganz bewusst, du deine Vergangenheit änderst, weil die Vergangenheit existiert ja nicht. Das Einzige, was existiert, ist dieser Moment jetzt hier gerade. Und das, was wir Vergangenheit nennen, ist sowieso nur in unserem Kopf. Und selbst wenn ich mir dabei was schön zeichne, was vielleicht in real gar nicht so schön gewesen ist, oder ich mir vorstelle, dass mich in dieser Situation eine Figur, die mir Kraft gibt, hindurch begleitet. Ja, natürlich kann ich darüber diskutieren, dass es die damals nicht gab, aber das ist ja nicht der dienliche Ansatz des Ganzen. Aber wenn ich das Gefühl habe, wenn in meinem System abgespeichert ist, dass es sozusagen eine dritte Kraft gab, die mich da hindurch begleitet hat, dann ist das etwas, was im Jetzt etwas verändert, weil es verändert ja die Gedanken, die ich jetzt habe, an das, was vielleicht gewesen ist. Und wenn man dann noch weiß, dass es sowas wie False Memory Syndrom gibt, wo sowieso wir auf unsere Erinnerungen und das, was wir für real erlebte Vergangenheit halten, eigentlich uns nicht verlassen können, dann ist es eigentlich auch egal, ob wir so eine Vergangenheit jetzt real verändern können oder eben nicht. Entscheidend ist, was macht es mit uns im Jetzt? Und das sorgt halt dafür, dass die Glaubenssätze, die dadurch entstehen, ja, sich mehr oder weniger von alleine auflösen. Und das ist, glaube ich, das, worum es am Ende geht.
Im Grunde genommen ist es ja so, wir vergessen das, was passiert ist. Wir vergessen halt weniger leicht, wie wir uns gefühlt haben in dem Moment. Die Emotionen sind halt wesentlich präsenter. Und wenn du sagst Timeline, aber dann klingt das wahrscheinlich für viele total mystisch und nach hier Voodoo, Hokus Pokus, Chaka Chaka. Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben, ne? Wie du wirklich in die Vergangenheit reist und die Vergangenheit tatsächlich ändern kannst?
Also zum einen ganz wichtig für mich immer, NLP ist ja nicht nur Coaching-Format und Timeline ist nicht das einzige Coaching-Format, was NLP hat, sondern es ist ein riesiges Sammelsurium an Werkzeugen, an Methoden, die uns helfen zu beeinflussen, was wir und andere Menschen um uns herum denken. Und Timeline ist dabei eben ein Format, das sich besonders dann gut eignet, wenn wir eh schon wissen, dass es in der Vergangenheit einen Auslöser gab für ein Verhalten, einen Zwang, eine Angst, eine Störung, die wir heute im Hier und Jetzt haben. Ja, weil das, wo wir heute stehen, ist die Summe der Erfahrungen, die wir in unserem bisherigen Leben gemacht haben. Und wann immer wir eine von diesen Erfahrungen verändern, bekommen wir entsprechend, verändern wir das, was jetzt gerade ist. Und Timeline bedeutet für mich zum Beispiel, dass ich mir halt eben meine Zeitlinie sozusagen vorstelle. Da gibt es verschiedene Metaphern, mit denen man arbeiten kann. Ich arbeite gerne, zumindest wenn es nicht durch so einen Bildschirm hindurch ist, arbeite ich wirklich gerne mit einer vorgestellten Zeitlinie, die im Raum ausgelegt ist, über die ich drüber laufen kann. Weil alleine das tatsächliche Schreiten auf einer Zeitlinie, was man sich jetzt wahrscheinlich recht schwer vorstellen kann, löst eine ganz andere Erinnerung aus, als wenn ich zu dir sage, Kerim, geh mal in Gedanken ein paar Wochen zurück und noch ein paar Wochen und noch ein paar Wochen und noch ein paar Wochen. Das ist viel schwieriger, als wenn du zum Beispiel läufst. Und letzten Endes geht es aber einfach darum, zu einem Moment zurückzukehren, der für das, was jetzt gerade relevant ist, irgendwie entscheidend war. Wo das, was damals passiert ist, eben zum Beispiel diese Situation mit dem, du Christian, lass es mit der Musik mal lieber sein. Oder ja, irgendwann später sind wir an einem Punkt gewesen, wo ich festgestellt habe, da ist noch eine gewisse Angst, eine gewisse Reserviertheit von meinem Vater. Warum? Weil es auch da eben verschiedene Situationen gab, die mir in meiner Vergangenheit nicht gefallen haben. So, mein Dad hat teilweise mit dem Müllsack in meinem Zimmer aufgeräumt, aber nicht nur den Müll, sondern auch das gesamte Spielzeug. So, das macht auch was mit einem Kind, ist didaktisch nicht besonders clever,
Kommt
empfehle
mir
ich
irgendwie
nicht.
bekannt vor.
So, und das sind alles Sachen, die machen was. Die machen was damit, was wir für eine Beziehung zu einem Menschen haben. Und wenn man halt dann als Erwachsener nochmal bewusst in diese Erinnerung zurückgeht und sich anschaut, zum Beispiel, was ist die positive Absicht des Papas gewesen, als er das gerade damals gemacht hat? Warum hat er das vielleicht gemacht? Sorgt es dafür, dass wir ein höheres Verständnis dafür bekommen? Und dieses höhere Verständnis wiederum beeinflusst dann wieder unsere Beziehungen im Hier und Jetzt.
Ich finde, das hast du sehr schön erklärt gerade. Vielen Dank. Und ich denke, dann ist es für viele auch verständlicher, was es jetzt gerade mit dieser Timeline auf sich hat. Wenn du jetzt auf das NLP im Großen und Ganzen blickst, du bist ja selber auch NLP-Lehrtrainer, sag ich mal. Das heißt, du bringst anderen NLP bei. Geht es dabei, wenn ich NLP lerne, geht es da vor allem um mich oder geht es darum, dass ich Coaching-Methoden lerne, wie ich anderen helfe?
Ja, es geht nur beides. Weil, also du kannst ja nicht lernen, wie du ein guter Coach wirst, wenn du es nicht praktizierst. Du musst es ja üben. Also zumindest ist es das, was ich empfehle. Natürlich kannst du auch online irgendwie lesen und Bücher lesen und Videos gucken. Aber dadurch wirst du ja kein guter Coach. Ein guter Coach wirst du dadurch, dass du Dinge immer und immer wieder wiederholst und übst und übst und übst und praktisch umsetzt. Und fürs praktische Umsetzen brauchst du ja einen Sparringspartner. Und das ist das, was in unserem Seminar immer und immer wieder passiert. Die Teilnehmer üben miteinander und üben auf dem Wege auf der einen Seite die Techniken, machen auf der anderen Seite in der Coaching-Position schon die ersten geilen Erfahrungen, weil sie feststellen, da hatte jemand eine Angst oder da hat jemand in der Kindheit irgendwas Beschissenes erlebt, das hat ihm bis heute verboten, innige und tiefe Beziehungen zu einem Partner einzugehen. Und plötzlich ist das weg, plötzlich habe ich da was verändert. Und auf der anderen Seite bist du eben genau dieser Teilnehmer, bist du genau dieser Coachee, der Coachings erlebt und in so einer Ausbildung halt eben viele, viele Mal. Und deswegen ist eine gute NLP-Ausbildung immer beides. Also es gibt immer Menschen, die kommen mehr für den einen Grund und mehr für den anderen Grund dorthin. Aber erleben tust du letzten Endes immer beides.
Im Endeffekt, also so habe ich es zumindest wahrgenommen bei meiner Ausbildung, ist es ganz viel Selbsterfahrung, also ganz viel über sich selbst verstehen und im Grunde genommen, ja, ein unfassbar effizientes Werkzeug, mit seiner eigenen Vergangenheit ins Reine zu kommen, um viele Themen wirklich loszulassen und mit einer neuen Bewertung auszustatten. Ne? Einfach in die Vergangenheit zu gehen, diese Bewertung zu verändern und aufgrund dessen sich selber schönere Gefühle zu machen. Ne? Und dann kann man sich einfach mal ein schönes Gefühl reinmachen. Das ist ja dann ist ja viel schöner als schlechte Gefühle. Das klingt immer so platt, aber ist im Endeffekt, am Ende ist es immer wieder erstaunlich, wie banal einfach es sein kann, wenn man weiß, wie es geht.
Und es geht ja nicht nur um die Vergangenheit. So, also das ist ja, die Vergangenheit ist ja nett, aber damit sind wir irgendwann alle fertig. Und dann packe ich NLP wieder in die Schublade und ziehe weiter. Nee, muss nicht sein. Weil NLP ist, wie gesagt, für mich ist NLP die Bedienungsanleitung fürs Gehirn. Und das impliziert, dass ich NLP tagtäglich nutze, um zu beeinflussen, was in mein Gehirn reinkommt, was für eine Bewertung ich vornehme, wie ich bestimmte Dinge abspeichere, also was für Dinge ich überhaupt abspeichere, an was für Sachen ich mich emotional erinnere, emotional mich anhafte, und ob das eher die positiven oder die negativen Sachen sind. Ich kann ganz bewusst beeinflussen, wie gehe ich mit einer Situation um? Ja, mit ein paar einfachen Fragen, die man sich antrainiert. Deswegen ist es immer auch ein NLP-Training. Sich selber zu stellen, um eine Sache zu bewerten. So eine Sache, die ich jedem empfehlen kann, ist, wann immer dich jemand triggert, wann immer dir jemand doof kommt, wann immer du dich verletzt fühlst, du brauchst dir nur zur Angewohnheit machen, wirklich ernsthaft eine einzige Frage zu beantworten oder nach einer passenden, dienlichen Antwort zu suchen. Und das ist: Was ist die positive Absicht hinter dem Verhalten, das jemand anders gerade macht? Ja? Was ist das, was ihn aus seinem Inneren heraus motiviert, um das, was auch immer er gerade Beschissenes tut, wenn er dich gerade verletzt hat, wenn er dich gerade beschimpft hat, unsere liebe Politik, aber da wollen wir gerade nicht hin, Sachen tut, die wir nicht nachvollziehen können. Dann hilft uns im Umgang damit immer ein, was ist die positive Absicht dahinter? Was ist die Motivation des Menschen? Weil wenn wir verstehen, dass jede Erfahrung, die dieser Mensch in seinem Leben gemacht hat, dafür sorgt, dass das, was er gerade tut, die beste Wahlmöglichkeit ist, dann ist es fast unmöglich, mich heute noch zu triggern. Ja, also mich so zu pieksen, dass ich an die Decke gehe, dass ich mich verletzt oder angegriffen fühle, ist mehr oder weniger eine Sache der. Das ist unmöglich. Und weil ich es mir einfach antrainiert habe, immer und immer und immer wieder, bei allem, was mir widerfährt, diese Frage so zu beantworten, dass eine sinnhafte Antwort bei rauskommt. Und das ist für mich tatsächlich größte Learning aus dem NLP. Also wenn ich NLP auf einen Satz runterbrechen müsste, dann ist es: Was ist die positive Absicht hinter dem Verhalten?
Das ist schön gesagt. Vor allem finde ich es wichtig, dass du es nochmal betont hast, dass es nicht nur um die Vergangenheit geht, sondern eben auch ja, um die Gegenwart und dementsprechend um die Zukunft, weil die gestalte ich ja heute im Hier und Jetzt und ich entscheide jetzt, Was mache ich aus einzelnen Situationen? Wie bewerte ich Dinge und was kreiere ich daraus? Was erschaffe ich daraus? Auch wenn es scheinbar negative Dinge sind, die mir da im Außen widerfahren. Heißt das denn, ich frage jetzt bewusst ganz doof, dass ich, wenn ich für mich behaupten will, dass ich NLP verstanden und verinnerlicht habe, dass ich nicht mehr emotional werden darf, dass ich nicht mehr wütend sein darf oder dass ich mich nicht mehr aufregen darf, wenn irgendwas Blödes mir passiert, dass sich jemand mir gegenüber doof verhält?
Ganz im Gegenteil. Gerade Wut ist ja eine unfassbar schöne Energiequelle, die unfassbar viele Möglichkeiten bietet, daraus Kraft zu schöpfen, um dann eine Veränderung anzustoßen. Weil, nur weil ich meinen Gegenüber verstehe, muss ich es ja noch lange nicht gutheißen. Der große Unterschied ist, wenn ich seine Motivation verstehe, kann ich meine Wut und die daraus entstehende Kraft dafür einsetzen, sie sinnvoll zu verwenden. Ja, also wenn jetzt, keine Ahnung, ich auf der Straße sehe, dass irgendwen anders schikaniert, mobbt, rassistisch angeht oder. Dann ist eine Variante, dass es in mir einfach nur herausbrodelt und ich unkontrolliert irgendwie ins Handeln komme. Und vielleicht einfach blindlings drauf losschlage und ich hinterher der Gearschte bin und weiß der Teufel, was für Sachen noch in Kettenreaktionen passieren. Wenn ich mich aber kurz in die Situation reinversetze und diese positive Absicht zum Beispiel finde, dann habe ich einen viel zielgerichteteren Fokus auf, wo ist der Teil, den ich verändern kann? Und kann daraus letzten Endes Kraft schöpfen. Kann daraus manchmal in einer einzelnen Situation sagen, hier lohnt sich's, glaube ich, gerade nicht. Aber ich nehme das, was ich an Wut, an Missgunst daraus mitnehme, um einen generellen Wandel in der Gesellschaft zum Beispiel anzustoßen. Ein anderes Thema ist beispielsweise das Thema Trauer. Wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, dann ist erstmal ganz, ganz viel anders. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe vor 2,5 Jahren meinen Vater verloren, mit nur 59 Jahren. Und trotzdem ist Trauer nicht gleich Trauer. Und vor allem, glaube ich, ist bei Trauer zum Beispiel auch da wieder spannend zu wissen, was von dem, was wir heute als Trauer kennen und dem, wie die meisten Menschen intuitiv erstmal Trauer ausleben würden und was ist wirklich veranlagt, was ist unser Naturell. Und wenn man sich dann anschaut, dass es Völker auf diesem Planeten gibt, die den Tod eines Menschen, egal ob er plötzlich oder im Alter erfolgt, zelebrieren und feiern, weil er die irdischen Höhlen zum Beispiel verlässt und weiterzieht, in seiner Reise den nächsten Schritt geht und. Dann muss man sich zwangsweise die Frage stellen, ist das, was wir in unserer westlichen Gesellschaft als Trauer kennen, nachdem ein Mensch von uns geht, wo kommt das her? Und meine Antwort ist, das ist gesellschaftlich anerzogen. Weil unser System, ja, das, was in uns drin ist, das kommt nicht von alleine auf die Idee, für ein halbes Jahr Trauergefühle auszuschütten. Sondern wir bekommen von der Gesellschaft durch das, was wir überall lernen, im Fernsehen, durch die älteren Generationen und so weiter, eingeimpft, dass, wenn ein geliebter Mensch geht, wir lange traurig sein müssen. Das ist genau dasselbe, wenn eine Beziehung endet. Dann ist es auch da erstmal verpönt, danach schnell wieder jemanden zu finden oder sofort wieder glücklich zu sein. Und auch das ist Bullshit, weil das hat nichts miteinander zu tun. Wie lange ich danach, ja, wie soll ich sagen, im Kloster lebe, hat nichts damit zu tun, wie viel Wertschätzung ich der ehemaligen, ich meiner alten Partnerin gegenüberbringe. Und genauso ist es mit der Trauer letzten Endes auch. Viel schöner finde ich dort auch das Bewusstsein zu haben und zu sagen, es gibt diese Momente im Leben, da fehlt mir dieser Mensch. Oder da war es üblich, dass dieser Mensch anwesend ist und ich werde deswegen daran erinnert, dass er jetzt gerade nicht anwesend ist und denke, ach, wäre es schön, wenn er hier wäre. Oder ich würde jetzt gerne meinen Vater fragen und sagen, Herr Papa, was würdest du jetzt gerade tun? Weil er immer einen ganz eigenen Blickwinkel auf die Sachen hat. Und natürlich sind das Momente, in denen ich meinen Papa vermisse. Aber ich habe keinen einzigen Tag gehabt, an dem ich scheiße drauf war, als er gestorben ist. Keinen ganzen. Natürlich kommt eine Emotion hoch und die darf auch da sein und die soll nicht weggedrückt sein. Aber es kommt der Moment, an dem wir selber die Chance haben oder die Freiheit haben zu sagen, ich mache mit dieser Emotion jetzt weiter. Und dann mache ich genau das unbewusst, was auch ein Schauspieler macht, wenn er eine traurige Situation spielen muss. Er macht sich blöde Gedanken, macht den Körper ganz rund, lässt die Brust ein bisschen einfallen, senkt den Kopf und solche Sachen. Und fokussiere mich immer weiter warum musst du gehen? Stell mir, also, ja, diese Frage, warum musstest du gehen oder warum hast du mich allein gelassen? Eine bescheuertere Frage, sorry, wenn ich das so deutlich sage. Eine beschissenere Frage kann man sich nicht stellen.
Ja.
Weil es auf diese Frage keine Antwort gibt, die irgendwie dienlich ist.
Ja, vor allem kann er sie nicht mehr beantworten.
Also, das kommt noch dazu. Und selbst wenn er sie beantworten könnte, er könnte auch nicht sagen, was in irgendeiner Form irgendwas gibt, was mich zufriedenstellt.
Mhm.
Und deswegen habe ich mir einfach andere Fragen gestellt. Ich habe mir gefragt, wofür bin ich dankbar? Was würde mein Dad wollen, was ich jetzt tue? Was sind die Momente, an die ich besonders gerne zurückblicke? Was für eine Lehre ziehe ich daraus, dass ein Mensch, der 7 Jahre lang nicht beim Arzt war, nicht geraucht hat und mehr oder weniger keinen Alkohol getrunken hat, jetzt plötzlich von jetzt auf gleich einen Schlaganfall hatte? Was ziehe ich daraus für eine Lehre? Was will mir das Schicksal selber damit sagen? Oder was kann ich daraus ableiten, es in meinem Leben anders zu machen?
Wie hast du dir die Fragen beantwortet? Was hast du für dich rausgezogen?
Für mich ist vor allem eins, nämlich, dass das Leben, egal was wir glauben, wie lange wir noch leben, jederzeit zu Ende sein kann. Und um ganz ehrlich zu sein, habe ich das schon das erste Mal in der Keynote erwähnt, da habe ich es noch gar nicht begriffen gehabt. Weil mein Dad ist in 2 Phasen von uns gegangen. Mein Dad hat erst einen Schlaganfall gehabt, wonach er komplett für ein Dreivierteljahr ein kompletter Pflegefall war. Wo er bis auf ein paar wenige Tage, kurz bevor es zu Ende ging, nicht reden konnte, nicht selber Nahrung zu sich nehmen konnte, also wirklich ein kompletter Pflegefall war. Und ich habe schon nach dem Schlaganfall gesagt, jetzt habe ich es kapiert. Und die ehrliche Antwort ist, ich hatte es noch nicht kapiert. Und erst als er dann wirklich gestorben ist, nachdem es lange so aussah, als würde es langsam aber sicher wieder bergauf gehen. Und es dann doch sehr plötzlich am Ende zu Ende ging. Erst da habe ich gemerkt, wie sehr die Realität uns über das, was passieren kann, hinwegtäuschen kann. Und die Schlussfolgerung für mich daraus ist einfach, noch mehr von den Dingen zu tun, die ich richtig halte, noch mehr von den Dingen zu tun, die mir Spaß machen und nichts aufzuschieben, was ich gerne tun möchte. Nicht zu sagen, ach, das mache ich, wenn ich alt bin. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir nicht all das, was wir tun wollen, am selben Tag noch tun. Wenn wir immer mit einem Zeithorizont von einem Tag leben würden, dann würden wir im Leben nichts vorantreiben. Ja, das ist so ähnlich wie, wenn du weißt, dass du morgen sterben würdest, was würdest du tun? Das ist ein total beschissener Ansatz. Weil dann kriegst du nichts auf die Kette und dann kannst du nichts aufbauen. Weil manchmal muss man ein Zeitinvestment tun, was sich später erst auszahlt. Aber halt eben nichts auf die Rente hinaus zu zögern. Das ist für mich, und auch nicht für, wenn ich mal 40 bin oder so,
ja.
Sondern halt wirklich kurzfristig. Das ist für mich das größte Learning, was ich daraus gezogen habe.
Danke dir fürs Teilen und für die tiefen emotionalen Einblicke. Ich möchte gerne, da wir uns dem Ende nähern, hier nochmal den Raum aufmachen an alle, die live dabei sind. Wenn ihr eine Frage habt an Christian zum Thema NLP, zum Thema neurolinguistisches Programmieren, dann schreibt sie gerne jetzt unten in den Chat, in das Kommentarfeld und dann greife ich die sehr, sehr gerne auf. Christian, wenn du den größten Benefit von NLP rausarbeiten müsstest, was es dir ganz persönlich an ein Mehr an Lebensqualität gegeben hat, welcher wäre das?
Boah, ist das eine geile Frage. Würde mit einem Satz beantworten, das so ein bisschen mein Lebensmotto ist. Sei wie du bist und werde wie du sein willst. Weil NLP mir zum einen die Möglichkeit gibt, die eigene Essenz, das, was wirklich in mir ist, zu erkennen und mich eben frei zu machen von all den gesellschaftlichen Zwängen, von all dem Drama, was wir erlebt haben, von all den limitierenden Glaubenssätzen, von all dem, was andere uns sagen, wie wir zu sein haben. Und wirklich in uns reinschauen können und gucken können, was tut mir gut, was ist das, was ich in meinem Leben brauche und in welche Richtung soll es in meinem Leben gehen? Und mir dann aber wiederum die Möglichkeiten an die Hand gibt, mir die Fähigkeiten und mir die Glaubenssätze anzueignen, die ich brauche, um die Person zu werden, die ich gerne sein möchte. Und da geht NLP, da geht es nicht nur um die Glaubenssätze, sondern NLP ist ja entstanden aus einem Modeling. Also aus einem, ich schaue, wie jemand anders etwas macht. Und beobachte das so lange und inspiziere das so lange von allen Blickwinkeln, bis ich das, was er tut, auf mich übertragen kann und das gleiche Ergebnis erziele. Aber Richard Bandler und John Grinder, die beiden Urväter vom NLP, sind hierher gegangen und haben sich die erfolgreichsten Hypnotiseure, die erfolgreichsten Familien- und Gestalttherapeuten, und alles, was es da so in diesem großen Dunstkreis, der ja damals noch überhaupt nicht organisiert war, sie haben sich die erfolgreichsten von denen angeschaut und haben sich gefragt, was machen die anders als alle anderen? Wieso geht jemand mit einer Depression oder mit einem Burnout zu dem einen und kommt nach einer Stunde wieder raus und ist es mehr oder weniger los? Und warum geht jemand mit einem Burnout, zu einem anderen und hat nach 2 Jahren mehr Probleme als vorher? Und diese Unterschiede haben sie halt eben herausgearbeitet und haben dabei aber dieses Kopieren, dieses von was muss ich tun, um dieselben Ergebnisse zu bekommen wie jemand anders, das gleichzeitig perfektioniert? Und es ist im NLP dann eine Technik, die heißt Modeling of Excellence, mit der ich es eben schaffe, in Anführungszeichen beliebige Fähigkeiten, die ein anderer Mensch hat, bestmöglich, es geht nie 1:1, logischerweise, aber bestmöglichst zu adaptieren. Und auf die Weise haben Richard erzählt zum Beispiel gerne eine Geschichte von einem Buchstabierwettbewerb, wo er den irgendwie amerikanischen Buchstabiermeister hergenommen hat und den gefragt hat, du sag mal, wie machst du denn das? Und dann hat er ganz viele Fragen gestellt, bis er irgendwann herausgefunden hat, was ist wirklich sein Erfolgsgeheimnis? Was läuft bei dem im Kopf ab beim Buchstabieren, dass der so viel besser buchstabieren kann als alle anderen? Und dann ist er in eine Schule gegangen und hat gesagt, gib mir mal die richtig lernbehinderten Kinder. Die, wo alles verloren ist. Und hat denen dann genau diesen Prozess beigebracht, diesen exakten Denkablauf, dieses, was steckt dahinter und so weiter und so weiter. Die haben hinterher an der gesamten Schule die Buchstabierwettbewerbe gewonnen und haben alles abgeräumt. Und das ist für mich, was das NLP eben auch ist, ein Werkzeug, um mich selber und meine Fähigkeiten zu beeinflussen und zu schleifen.
Großartig. Vielen Dank, mein Lieber. Und ich glaube, jemand, der noch nie was von NLP gehört oder es gehört, aber nie gewusst hat, was es damit eigentlich auf sich hat, hat durch dein offenes Interview hier mega guten Einblick darauf bekommen. Wenn jetzt jemand zuhört oder zuschaut und gerne mehr und tiefer reingehen möchte in das Thema NLP und dich vielleicht auch noch genauso sympathisch findet wie ich, wie kann er mit dir näher Kontakt aufnehmen? Wo findet er oder sie mehr Infos zu dir, zu dem NLP-Angebot von dir? Und ja, was gibt es da ganz konkret?
Jawohl, also ich glaube, eine Variante ist dieser Kanal hier, sprich Instagram. Da bin ich recht aktiv, zumindest in den DMs, und beantworte da gerne jede Frage. Und von da aus kann man dann sehr gerne immer auch den Kontakt weiter ausbauen. Ich bin super offen, immer gleich gerne in ein Gespräch einfach wirklich einzusteigen und zu gucken, was ist die Erwartungshaltung und ist das, was die Erwartungshaltung ist, auch das, was wir irgendwie befriedigen können, ja? Oder habe ich gerade basierend auf dem, was jemand anders gerade als Erfahrung in der Vergangenheit gemacht hat und dem, was ich erzählt habe, ein völlig falsches Erwartungsbild geweckt, ja? Auch das ist ja eine Grundannahme vom NLP, dass Kommunikation ist das, was ankommt. Und mir ist da immer auch wichtig, ein bisschen sicherzustellen, ist meine Kommunikation überhaupt so angekommen, jetzt sozusagen, wie ich sie rausgeschickt habe? Und deswegen ist der einfachste und schönste Weg aus meiner Sicht, mehr zu erfahren, mit mir in Kontakt zu treten, tatsächlich einfach der persönliche Austausch. Und wer aber tatsächlich über NLP und die Arbeit, die ich mit Alex und Vanessa mache, ein bisschen mehr lesen möchte erstmal, bevor er mir schreibt, dann bitte einfach auf nlp23.de gehen. Das ist die Landingpage mit einem kleinen Video von der ersten NLP-Ausbildung, die wir insgesamt gemacht haben. Und ja, einfach ganz viel, wie Tobi sagen würde, ganz viel für die Eulen, ganz viel für die Menschen, die viele, viele Informationen haben wollen, die viel inhaltliches wissen wollen. Da steht ganz, ganz viel.
Ein Traum, mein lieber Christian. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich bin mir sehr sicher, dass viele jetzt im Anschluss Kontakt aufnehmen werden, um mehr über NLP zu erfahren. Und gerade die, die das vielleicht immer auch nur negativ konnotiert hatten und dachten, das sind irgendwelche mysteriösen Manipulationstechniken oder sonst irgendwas. Die haben, denke ich, gerade mit diesem mega offenen Interview von dir einen ganz, ganz tollen neuen Einblick erhalten. Mein lieber Christian, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für dieses großartige Interview. Und ja, ich danke unseren Live-Zuschauern. Passend zu NLP 23 haben wir 23 Millionen Live-Zuschauer auf diesem Insta-Live. Und ja, vielen Dank an dich, dass du diesen Podcast bis zum Ende gehört hast, ob du jetzt bei iTunes oder Spotify oder Deezer oder Google Podcast oder bei YouTube oder bei Instagram oder bei Facebook mit dabei warst oder auf all den anderen Wegen, auf denen man diesen Podcast mittlerweile empfangen kann. Vielen Dank an dich, vielen Dank an mich. Ich fand mich auch super und am supersten fand ich unseren heutigen Gast, nämlich Christian Göbel. Vielen, vielen Dank an dich und du hast natürlich das Schlusswort.
Jawohl, und an der Stelle muss ich mich einfach bedanken bei dir, lieber Kerim, für diesen wunderbaren Podcast, für dieses tolle Interview und für diese schöne Gelegenheit, einfach über NLP zu sprechen, weil für mich ist es wirklich eine Herzensangelegenheit, weil ich glaube, da kann einfach jeder von profitieren. Gleichzeitig natürlich Dankeschön an all die, die live dabei waren oder aber im Anschluss diesen Podcast bis zum Ende gehört haben. Und ja, ich wiederhole einfach nochmal, sei wie du bist und werde wie du sein willst. Dankeschön.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss.